Ja, moin!
Moin!
Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Spätzle Valley Format. 5 Zutaten zum erfolgreichen Startup. Und das hier ist die erste von insgesamt 5 Folgen, die wir gemeinsam mit ASAP BW umsetzen dürfen. Aber sag mal, Chris, was ist denn ASAP BW eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage, Basti. ASAP BW, das ist ein digitales Startup-Programm und ein Wettbewerb, der zum Gründermotor gehört. Und hier, wenn ihr Studis seid, dann könnt ihr, oder Absolventinnen aus Baden-Württemberg, könnt ihr eure Idee bis zum validierten Geschäftsmodell weiterentwickeln. Jedes halbes Jahr startet eine neue Runde, bestehend aus 5 Challenges, an denen wir uns inhaltlich auch hier in den 5 kommenden Podcast-Folgen orientieren werden.
Genau, und was Chris noch nicht gesagt hat, ihr könnt jederzeit kostenlos mitmachen bei ASAP, mit jeder Idee und in jeder Phase, und am Ende habt ihr dann eben auch die Möglichkeit, euch für das ASAP BW Finale zu bewerben und hier euer Geschäftsmodell vor Publikum und einer Fachjury zu pitchen. Wir freuen uns immer total auf dieses Finale und das nächste dürfen wir sogar auch moderieren.
Ganz genau, Basti. Ja. Denn in den kommenden 5 Folgen, da erklären wir euch mit tollen Gästen, ihr seht sie hier schon, falls ihr das Video eingeschalten habt, die bereits erfolgreich gegründet haben, wie eure Ideen Form annimmt und im besten Fall, wie gesagt, zu einem validierten Geschäftsmodell entwickelt wird. Und dann seid ihr, würde ich sagen, ready to go, Basti, ums nächste Einhorn in Baden-Württemberg zu werden. Jetzt aber genug. Nochmal Servus und herzlich willkommen zur ersten der 5 Challenges. Und heute, da geht es um die Challenge 1, ums Problem 1, Problem Solution Fit. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man rausfindet, wer die eigenen Kundinnen eigentlich sind oder sein können, ob und welches Problem genau man für sie löst und wie man herausfindet, ob die eigene Idee wirklich auch die beste Lösung für das Problem ist.
Genau, ja. Dazu haben wir 2 wunderbare Leute eben am Start. Zum einen ist das Katrin Kreidel, Gründerin des Startups High Drop Water Systems. Und dann einen alten Bekannten, Johannes von Duschbrocken. Johannes, du warst sogar schon 2-mal bei uns im Podcast zu Gast. Mega cool, dass du wieder am Start bist. Und wer die beiden sind und was genau sie machen, das erzählen sie uns gleich. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen.
Schön, dass ihr da seid.
Hallihallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wie geht's euch?
Ja, ich freue mich auch, dass ihr
Wenn ihr anruft, dann komme ich, egal wo ich bin.
Du atmest quasi Spätzle Valley, ne?
Ich möchte es inhalieren. Alles, was ihr hier macht, ist so geil. Und jetzt auch hier in eurem neuen Studio mit Kamera. Ja, also es wird von Folge zu Folge professioneller. Und jetzt haben wir gleich so einen Marathon vor uns. Es wird geil. Ich freue mich richtig.
Ja. Zum Start haben wir uns überlegt, beziehungsweise mussten wir gar nicht überlegen, das machen wir nämlich in jeder Folge, dass wir euch nochmal in den Aufzug schicken zum Pitchen. Bei Johannes wissen wir, dass er das sehr, sehr gut kann. Katrin, wie ist es bei dir bestellt um die Pitchfähigkeiten?
Mache ich schon sehr häufig tatsächlich.
Also wahrscheinlich kommt man nicht drum rum, gell?
Ist es ganz gut, ja.
Dann würde ich dich jetzt auch einfach mal, wenn das für dich passt, in den Aufzug schicken. Dafür müssen wir ihn natürlich einmal holen. Da ist er. Und jetzt gibt's Musik auf die Ohren und du hast 30 Sekunden Zeit, uns zu erzählen, was dein Startup denn macht.
Bei Hydro Water Systems digitalisieren wir den Wasserverbrauch im Haushalt. Das heißt, wir lesen den analogen Wasserzähler aus und machen dann eine KI-basierte Mustererkennung, um zu sagen, was für ein Verbrauch das war. Also zum Beispiel Dusche, Toilette, Badewanne. Und außerdem machen wir dann noch mit der Mustererkennung eine Anomalieerkennung. Das heißt, wir können auch Leckagen erkennen und auch dadurch Wasserschäden vorbeugen. Das Ganze ist dazu gedacht, dass wir proaktiv Wassermangel vorbeugen wollen.
Boah, das merkt man, das hast du nicht zum ersten Mal gemacht.
Wir sind nur 2 Stockwerke gefahren. Das war, ich habe auch ein neues Wort kennengelernt, Leckage. Ja.
Das
finde ich sehr schön.
Das ist tatsächlich jetzt auch seit neuestem erst bei uns auf der Agenda drauf, also ja.
Ich finde, ich habe voll viele Fragen. Also zum einen finde ich das total geil, das Problem, was ihr irgendwie angeht, weil ich mich schon voll oft gefragt habe, ich würde gerne besser verstehen, wie mein Verbrauch zustande kommt. Nicht nur auf Wasser bezogen, auch auf Strom. Ich finde, das ist einfach voll die Blackbox, so welches Gerät zieht irgendwie wie viel. Bei Strom kann man ja noch irgendwie sich so an der Steckdose irgendwie so einen Zähler ballern. Bei Wasser wird es schon schwieriger. Wie genau, also kannst du da nochmal ein bisschen erklären, wie genau funktioniert das denn? Wie wird denn der Zähler automatisiert abgelesen und was sind so ein paar Stellschrauben, woran dann das System vielleicht erkennt, ob es jetzt eine Waschmaschine ist oder was anderes?
Genau, also das funktioniert im Prinzip folgendermaßen. Wir lesen den Zähler aus, weil wir eben gesagt haben, wir wollen nicht, dass man überall ein Gerät anbringen muss, um eben auch Ressourcen zu sparen, weil das ist ja auch der Sinn sozusagen von dem Startup, dass wir sagen, wir wollen Ressourcen sparen und nicht zusätzliche herstellen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie intelligenter lösen, als das überall auszulesen, und haben dann uns dafür entschieden, dass wir den Zähler einfach auslesen sollen, weil der sowieso vorhanden ist. Hm. Und unsere Zielvision wäre sowieso, dass wir die Daten auch direkt vom Zähler bekommen, wenn eben das Rollout von digitalen Zählern kommt und wir dann nur noch die Daten verarbeiten müssen, die im Prinzip sowieso erzeugt werden. Mhm. Und es gibt jetzt verschiedene Aspekte, worauf man eben achten kann bei der Mustererkennung. Aber im Prinzip zum Beispiel die Menge an Wasser, was fließt, oder auch die Uhrzeit und wie schnell wie viel Wasser bezogen wird sozusagen. Sind so die Sachen, auf die KI achtet. Aber es ist auch immer ein bisschen, also KI ist ja auch immer ein bisschen Blackbox. Ne? Das heißt, es sind mehr so die Sachen, wo wir drauf achten oder wo man mit einem Algorithmus drauf achten würde. Die KI erkennt vielleicht halt auch Sachen, die wir gar nicht so sehen würden. Hm.
Total spannend. Digitale Zähler, wie weit sind wir da noch weg von in Deutschland?
Es gibt schon digitale Zähler tatsächlich, aber es ist so, dass die oft noch nicht verbaut werden, beziehungsweise im Gebäudebestand halt überhaupt nicht vorhanden sind. Und auch viele von den digitalen Zählern, die aktuell auf dem Markt sind, damit die eben mithalten können mit dem Preis von analogen Zählern, sind die oft noch nicht so fortgeschritten, sage ich mal so. Also die nehmen nicht so schnell oder können nicht so schnell Verbrauch aufnehmen, nicht so häufig und vor allen Dingen nicht die Daten übertragen, ohne dass eben die Batterielebensdauer sehr stark drunter leidet. Mhm. Und das ist dann noch so ein bisschen das Hauptproblem für uns, um da anzuknüpfen.
Mega spannend. Vielleicht bevor wir jetzt gleich Johannes in den Elevator pitch, du kannst dich schon mal innerlich darauf vorbereiten schicken. Die letzte Frage, Katrin, wie groß seid ihr denn schon als Startup? Also vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was gerade so der Stand ist. Wie groß ist das Team? Wie viele Kunden gibt es schon? Gibt es schon ein Produkt, was ausrollfähig ist? Genau.
Genau, also wir sind zu dritt in Vollzeit im Moment seit September über das Exist-Gründerstipendium gefördert. Wir gehören dann sozusagen immer noch ein bisschen zur Uni Stuttgart dazu, sind beim Institut für Entrepreneurship, beim Professor Brehm, genau in der Liste mit drin. Und wir sind schon ein größeres Team auch. Es gibt also, wir haben ursprünglich mal mit 5 Leuten angefangen in dem Accelerator tatsächlich von der Uni Stuttgart in 6 Wochen zum Startup. Inzwischen heißt es in 8 Wochen.
ist komplizierter geworden seither.
Richtig, ja, das war halt damals noch Corona-Zeit, ne? Da konnte man das dann auch alles digital machen. Jetzt ist es ja vor Ort, da muss man da vielleicht schon ein bisschen das auseinanderziehen. Und da haben wir angefangen zu 4, da haben wir dann noch eine 5. Person ins Team geholt und wir sind jetzt inzwischen 3 in Vollzeit und wir haben noch ein paar Unterstützende, die eben noch zum Beispiel studieren oder einen vollen Job haben und uns eben unterstützen, weil sie ja auch hinter der Vision stehen oder schon auch länger mit uns eben im Team zusammenarbeiten. Genau, wir haben jetzt bald unser erstes Pilotprojekt, was startet, hoffentlich in 2-3 Wochen und dann werden wir eben die ersten 27 Haushalte mit dem Zähleraufsatz ausstatten und schauen dann eben, dass wir die Daten generieren, mit der wir dann die künstliche Intelligenz weiter trainieren und verbessern können. Und wir hatten tatsächlich auch schon mal ein bezahltes Projekt, das war beim B2B-Bereich. Und da sind wir auch gerade jetzt auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, wie wir unser Produkt da gewinnbringend einbringen können. Mhm. Genau, also es ist alles sehr spannend, es passiert sehr viel. Mhm. Und ja, da gibt es auch, glaube ich, immer wieder was Neues.
Cool. Ich glaube, da werden wir dann gleich drüber sprechen, wer diese 27 Haushalte sind und wie ihr genau auf die kamt. Jetzt aber, ihr hört es schon, ist der Aufzug wieder da. Johannes, Leute, die tolle Folge mit dir noch nicht gehört haben, die erfahren jetzt, was Duschbrocken ist. Und für dich gibt es andere Musik, die aber auch sehr groovy ist.
Oh ja,
alle guten Dinge sind 3, ne?
Cool. Ja, der Duschbrocken ist das erste feste Shampoo und Duschgel in einem. Was wir gemacht haben ist, wir haben das Wasser aus der 2-in-1-Lösung gezogen, um so die unnötige Einweg-Wegwerf-Plastikflasche zu sparen. Unser Ziel ist es, nachhaltige Produkte zu machen, die genauso viel Spaß machen wie die konventionelle Alternative. Das heißt, Nachhaltigkeit ohne Verzicht, Nachhaltigkeit in sexy. Sind wir gerade dran, mit unserem Team daran zu arbeiten, das ganze Thema aus der Dusche rauszunehmen und noch mehr Produkte plastikfrei und nachhaltig zu gestalten, ohne dabei das Erlebnis zu verlieren.
Eigentlich hätten wir auch das aus der ersten Folge rausschneiden können. Das ist 1:1 hat das da. Nein, aber Johannes, mega spannend. Wie gesagt, du warst schon 2-mal da, deswegen, wer Spätzle Valley hört, der kennt vielleicht schon ein bisschen die Story von euch. Trotzdem fehlt nochmal ganz kurz, weil ihr eine ganz spannende Kennenlern-Story habt, dein Co-Founder und du. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz abholen, wie eigentlich der Duschbrocken zustande kam.
Ja, passend zur heute ersten Folge, wo es um Problem Solution Fit geht. Wir hatten das Problem selbst. Wir waren selber mit unseren Backpacks unterwegs, ein Jahr auf Weltreise, jeweils mit unseren Freundinnen, haben uns dort auch erst kennengelernt und haben uns sofort super verstanden, haben uns dann in Myanmar zum ersten Mal getroffen, in Kolumbien und Mexiko dann ein zweites Mal, waren 6 Wochen zusammen unterwegs und alles war perfekt vorbereitet in unseren Backpacks irgendwie. Wir hatten platzsparende Mikrofaserhandtücher, wir hatten gewichtssparende so Packwürfel für Klamotten, aber wir hatten trotzdem diese großen Shampoo- und Duschgel-Flaschen, die auslaufen können, die wahnsinnig schwer sind und wenn man dann eine leere Pulle hat, weiß man nicht, wohin damit. Das heißt, das Problem haben wir selber gespürt und wollten für unsere nächste Reise eine bessere Alternative im Gepäck haben. Und dann haben Christoph und ich einfach gesagt, wenn wir zurück sind in Deutschland, dann entwickeln wir das einfach selber.
Mega spannend, also vielleicht auch an euch beide oder auch nochmal an dich, Christoph, Nachhaltigkeit, das spielt für euch beide.
Johannes,
sorry.
Ja, wir sind schon eine Person, das ist völlig in Ordnung.
Ich weiß, deswegen, ich wollte ihm auch mal nur ein bisschen Raum geben gerade.
Ja, gut so.
Spielt ja eine große Rolle bei euch im Geschäftsmodell. Gab es da bei euch einen Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt ist für uns Nachhaltigkeit wichtig, dass wir das mit reinnehmen? Oder war das für euch von vornherein klar, wenn wir gründen, dann muss das definitiv was Nachhaltiges sein?
Zweiteres. Also wir wussten, dass wenn wir jetzt in der Lage sind oder was umsetzen möchten, dann möchten wir das nicht irgendwie auf Kosten unseres Planeten tun oder mal zumindest mit so wenig Ressourcen und so nachhaltig wie möglich mit unseren Möglichkeiten. Und das erleichtert uns jetzt jede einzelne Entscheidung. Also wenn ich mir anhöre, welche Nachhaltigkeitsmanager in großen Konzernen unterwegs sind, um irgendwelche kleinen Themen durchzusetzen, wie dass man nur ein Papier abzieht, um sich die Hände abzuwaschen, nachdem man auf dem Klo war, dann sind das Probleme, die wir Gott sei Dank nicht haben, weil das Thema Nachhaltigkeit bei uns einfach von vornherein tief verankert ist und jede Entscheidung von jeder Person, die bei uns arbeitet, auch mit diesem Mindset oder mit dieser Brille getroffen wird. Also es muss nicht vorgegeben werden, sondern es wird gelebt und das macht es für uns deutlich leichter.
Vielleicht, Katrin, auch eine ähnliche Frage, die Chris gerade gestellt hat. Wer ist dann bei euch die Zielgruppe? Also ist es ähnlich wie beim Duschbrocken, dass ihr eigentlich etwas entwickelt, was aus einem eigenen Bedürfnis heraus entstanden ist? Oder habt ihr euch da strategischer vielleicht Leute ausgesucht, Zielgruppen ausgesucht, mit denen ihr jetzt vielleicht gar nicht selbst viel gemein habt?
Bei uns war es tatsächlich so, dass wir erst das Team zusammen hatten. Es kam so ein bisschen tatsächlich daraus, dass ich irgendwie immer, also ich habe halt einen interdisziplinären Hintergrund und ich habe irgendwie nie so eine Stelle gehabt, wo ich dachte, okay, ich könnte mir vorstellen, da länger zu arbeiten. Und oft war es auch so, also ich hatte auch eher den Eindruck, dass tatsächlich dieses Teammanagement eher was ist, was mir liegt, aber was man halt irgendwie nicht machen kann, wenn man sagt, ja, ich habe halt studiert, schön. Und dann habe ich gesagt, okay, es war eher so eine fixe Idee, so am Anfang so, ja, ich könnte auch einfach mein eigenes Unternehmen gründen. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht einfach ausprobieren? Dann habe ich mir Leute gesucht, von denen ich geglaubt habe, okay, die sind sehr technisch sehr gut und mit denen verstehe ich mich auch sehr gut und da könnte ich mir vorstellen, mit denen zusammenzuarbeiten. Und wir haben uns direkt zusammengesetzt und gesagt, okay, was ist so uns das Wichtigste? Und dann haben wir gesagt, es muss auf jeden Fall eine technische Lösung sein für ein nachhaltiges Problem, weil das war sozusagen die Grundvoraussetzung. Und dann sind wir tatsächlich durch die Gegend gelaufen, haben einfach Leute aus unserem Bekanntenkreis gefragt, ja, was ist denn so in eurem täglichen Leben, was stört euch da, was fehlt euch, was ist vielleicht irgendwie was ihr gerne hättet. Und da wurden wir tatsächlich auch auf dieses Problem aufmerksam gemacht, so, also zum Beispiel, ja, was verbrauche ich denn eigentlich, wenn ich dusche, ist es viel oder ist es wenig, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Und da haben wir dann festgestellt, ja, okay, das wissen wir halt auch überhaupt nicht, aber warum wissen wir das eigentlich nicht? Und so ging es bei uns tatsächlich los, dass wir dann gesagt haben, das kann eigentlich nicht sein, dass man so wenig darüber weiß. Und auch gerade jetzt so im Smart-Home-Bereich ist es natürlich auch super relevant, dieses Monitoring, der Monitoring-Aspekt. Und im Prinzip ist es jetzt ähnlich sozusagen wie unsere Vision, dass wir gesagt haben, technische Lösungen für ein nachhaltiges Problem ist auch unsere Zielgruppe, eben Personen, die sich sowohl für Technik, also Smart-Home insbesondere interessieren, als auch eben für Nachhaltigkeit, weil es eben nicht reicht, das nur anzuschauen, sondern man muss auch dann mit den Informationen natürlich was anfangen können.
Ich finde es total spannend, weil es gibt ja nicht die Blaupause für irgendwie einen Gründungsprozess. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten zu starten. Ich würde mal vom Bauchgefühl sagen, die meisten starten wahrscheinlich irgendwie schon mit einer Idee. Bei euch war dann eigentlich so dieser Gründungswille ganz am Anfang und dann seid ihr da ja super explorativ rangegangen, ne, und habt wirklich mal gehört, was könnten dann Felder sein, in die wir gehen. Kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen, diese ersten Gespräche mit Leuten? Wie seid ihr das angegangen? Wie strukturiert oder unstrukturiert? Und was waren so die ersten Kontakte, mit denen man da mal geschnackt hat?
Ja, ich denke, das war schon sehr unstrukturiert am Anfang. Das war eher so, also wir hatten uns angemeldet für dieses Programm in 6 Wochen zum Startup und dann haben die gesagt, ja, am Anfang solltet ihr Ideen mitbringen oder Probleme. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, fragen wir doch einfach mal so ein bisschen rum. Haben wir gesagt, ja, wir haben jetzt noch 2 Wochen Zeit, bis das Programm losgeht, fragen wir einfach mal. Und dann war es eigentlich im Prinzip so, ja, ich habe mich mit jemandem zum Kaffee trinken getroffen, habe ich halt gefragt, so, ja, gibt es irgendwas, was dich so irgendwie in deinem normalen Alltag irgendwie stört, was dir fehlt? Und das war dann also mehr so, ja, ich sag mal so ein Randpunkt am Gespräch halt einfach noch oder wenn halt irgendwas selbst einem aufgefallen ist und dann haben wir das tatsächlich gesammelt. Also wir haben es auf so Karteikarten geschrieben, mit meiner damaligen Mitbewohnerin in der WG hatten wir so einen Briefkasten, Ideenbriefkasten in Anführungsstrichen, da haben wir dann halt die Ideen so gesammelt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt fängt das Programm am nächsten Tag an, dann haben wir uns zusammengesetzt, also digital tatsächlich, haben uns zusammengesetzt, die Ideen so vorgelesen, haben gesagt, okay, dieses und jenes, ja, das ist cool, aber irgendwie nicht realistisch oder ja, das interessiert uns jetzt nicht so sehr und hatten dann, glaube ich, 3 Ideen, wo wir gesagt haben, das könnten wir uns vorstellen, haben die dann halt mitgenommen in das Programm Und dann, da gab es tatsächlich so ein Voting am Anfang, so welche Ideen, also was finden die anderen auch cool, und da war das die Top-1-Idee und dann haben wir gesagt, okay, let's do it. Mhm. Und da ging es tatsächlich damals nur um den Wasserverbrauch beim Duschen. Mhm. Und dann haben wir aber gesagt, also über die Zeit kam das dann auch, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nichts, was man in die Leitung einbauen muss, weil es halt dann nicht überall geht. Also wenn zum Beispiel die Dusche direkt aus der Wand kommt, was machst du dann? Ja, geht halt nicht. Und dann haben wir auch gesagt, es reicht irgendwie uns auch nicht aus, nur den Wasserverbrauch beim Duschen zu erfassen. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss irgendwie, also es wurde dann natürlich iterativ weiterentwickelt.
Johannes, vielleicht gerade an Bastis Frage oder auch an Katrins Antwort anschließend. Ihr habt gesagt, ihr habt das aus eurem eigenen Interesse entwickelt, weil ihr gesagt habt, ich brauche irgendwie einen Duschbrocken, also ein festes Shampoo. Jetzt ist natürlich schwer, dass du einen Christoph befragst, braucht der die Welt die Idee oder auch Freunde und Bekannte, ne? Also das ist ja, die sagen, supporten ja dann auch eher und sagen, nee, ist eine coole Idee. Wie habt ihr denn eure potenziellen Kunden und Kundinnen dazu gebracht, ehrlich zu antworten? Also wie habt ihr da einen Aufbau hinbekommen, um wirklich ehrliches Feedback zu kriegen?
Beziehungsweise habt ihr überhaupt gefragt am Anfang?
Gar nicht so viel am Anfang. Mhm. Wir hatten wirklich diese Idee und Lust, bei unserer nächsten Reise das Produkt selbst in unserem Backpack dabei zu haben. Und wir hatten selber Reiseblogs, also der Need ist klar aus der Reise entstanden. Und wir hatten Reiseblogs und dadurch auch Kontakt zu anderen Reisebloggern. Und es war für uns dann der erste gute Weg, mit Leuten drüber zu sprechen, ob die das Problem auch so sehen wie wir. Und da war das Feedback relativ klar und eindeutig, dass die das auch super fänden. Mhm. Und das war für uns so die erste Validierung. Wirklich, wir wollen das selbst. Und Leute, die wirklich die nischigste Nischenzielgruppe darstellen, nämlich Leute, die beruflich die ganze Zeit reisen als Reiseblogger, wenn die das Problem auch sehen, dann haben wir da wohl was, wo es Sinn macht, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und
also wirklich so, ja, bräuchte ich auch, und gar nicht so tiefgehend strukturiert einen Fragebogen erstellt.
Genau, und wir haben am Anfang auch ganz bewusst gesagt, wir möchten unsere Zielgruppe so spitz wie möglich halten, denn jeder duscht sich oder fast jeder duscht sich, was ja auch gut ist, aber unsere Zielgruppe ist jetzt nicht am Anfang jeder gewesen. Also wir wollten nicht gleich den ganzen Markt besetzen. Uns ging es wirklich darum zu sagen, wir können, je spitzer wir das machen, desto klarer können wir das Problem rausarbeiten. Also Themen wie der Duschbrocken kann nicht auslaufen, ist in der heimischen Dusche nicht ganz so wichtig wie in deinem Backpack, wenn alles, was du besitzt, da hinten mit drin ist. Dann, dass der Duschbrocken fest ist und mit ins Handgepäck darf, ist auch ein Thema, das beim Reisen, gerade beim Fliegen, dann relevant ist. Mhm. Dass der 100 Gramm wiegt und 2 Monate hält, also wahnsinnig ergiebig ist, den Vorteil hat man auch vor allem bei einer Reise. Das heißt, wir konnten so viele der Vorteile des Duschbrockens, die nur eine kleinere Zielgruppe hat als alle Menschen, konnten wir viel klarer rausarbeiten. Und so war dann auch unser erster Slogan, einfach sauber reisen. Mhm. Da haben wir uns ganz spitz drauf konzentriert. Das kannten wir auch. Also wir konnten den Pain selber nachvollziehen. Und das war auch der Bereich, wo wir am ehesten den Markteintritt gesehen hatten. Durch unsere Reichweite, über die eigenen Blogs, aber auch durch die Kontakte, die wir hatten zu anderen Reiseblogs, war das für uns der einfachste und sinnvollste Weg, immer mit dem Gedanken, einfach unser Risiko zu minimieren. Mhm. Also lieber ein bisschen kleinere Brötchen backen am Anfang und die Validierung bekommen und dann damit zu wachsen. Und inzwischen sind wir, wenn man auf die Website jetzt geht, wird man kaum noch ein Reisethema finden, außer man landet auf der richtigen Landingpage. Aber jetzt ist wirklich der Plastikverzicht im heimischen Bad. Wir hatten dann das Glück, dass wir wachsen durften und dass wir über das ein oder andere Format auch mehr Leute erreichen als die Leute, die auf Reisen sind. Gerade bei Corona war das dann total wichtig, als man nicht mehr reisen konnte. Und so sind wir jetzt deutlich breiter aufgestellt und haben neue Zielgruppen erschlossen.
Ich finde das irgendwie total, total interessant. Also im Prinzip habt ihr beide angefangen, auch mit Leuten zu sprechen. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich ja Innovation quasi aus der Corporate-Seite irgendwie so erlebe. Und wir versuchen ja immer irgendwie auch Startups so zu imitieren, zu kopieren. Und ich glaube, deswegen gehen wir viele von diesen Methodiken, die existieren, wirklich so by the book an und machen so richtig streberhaft. Und bei uns ist halt so dieses Thema Interviews führen, ist ein total großes in meinem Arbeitsalltag, ne? Und wir bauen da wirklich strukturierte Leitfäden. Und das, was du so ein bisschen angesprochen hast, Chris, das ist echt schwierig, gute Fragen zu stellen, ne? Wo man dann auch echte Antworten bekommt, die nicht irgendwie von einem eigenen Bias gefärbt sind, weil ich irgendwie Leuten eine Meinung in den Mund lege. Total spannend. Und genau, eine Sache, die ich nämlich auch noch erzählen wollte, war, also Interviews ist ja ein Mittel, was man nehmen kann. Also dieses Thema Beobachten ist aber auch total spannend, ne? Dass man Leute nicht gezielt fragt, sondern dass man wirklich sie mal begleitet einen Tag oder wenn sie versuchen, ein Problem zu lösen. Und da fällt mir immer die Geschichte von einem Kollegen ein, der hat lange bei Daimler Innovationen vorangetrieben. Und da mussten die Ingenieure, die mussten tatsächlich mal mit echten KundInnen sich ins Auto setzen und mussten einfach mal mit denen mitfahren und gucken, hey, wie ist eigentlich so eine Stadtfahrt für die, ne? Und was die da zum Beispiel damals gesehen haben war, hey, wir haben hier das tollste Entertainment- und Navi-System, aber die meisten machen tatsächlich Google Maps an und stellen dann das Handy in den Kaffeebehälter, ne? Also weil es irgendwie keine Halterung gab. Und das sind auch so Sachen, die kannst du, glaube ich, durch Interviews und so gar nicht so gut rausfinden, sondern die musst du irgendwie erleben und dich da reinversetzen. Glaubt ihr denn, weil ihr ja beide schon in einem Feld arbeitet, was euch selbst interessiert. Glaubt ihr, man kann mit solchen Methodiken auch Produkte für Menschen bauen, mit denen man gar nichts gemein hat?
Ich persönlich glaube, es ist deutlich schwerer. Also wenn ich in jeder Entscheidung nicht überlegen muss, was fände ich gut, weil ich Teil der Zielgruppe bin, sondern überlegen muss, was fände meine Zielgruppe gut, ich weiß nicht, ob man da dann so ein Verständnis dafür generieren kann, ohne Outside Validation, also ohne die ganze Zeit wieder Leute zu fragen und mit jedem einzelnen Aspekt die Leute anzusprechen. Und das ist ja dann auch irgendwann richtig komplex, also wo man gar nicht mehr richtig sagen kann, an was liegt es genau. Also wenn ich gezwungen bin, jedes Mal aufs Neue wieder das extern validieren lassen muss von der Zielgruppe, glaube ich, ist es, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, also sicherlich nicht, aber ich glaube, es ist deutlich schwerer, als wenn ich klar weiß, hey, ich finde es cool und ich bin Teil der Zielgruppe. Jetzt muss ich nur noch Leute finden, die so sind wie ich. Mhm. Ja, das macht in der Ideenfindung, in der Problemlösung, also in der Produktentwicklung, im Marketing alles leichter. Also alleine die Frage, wo befinden sich denn meine Kundinnen? Wenn ich überlegen kann, wo treibe ich mich rum, dann ist es vielleicht dann schon der richtige Marketingkanal.
My Müsli, die Gründer, die haben ja auch eine Umfrage gemacht damals. 3000 Leute gefragt, ob sie Bock hätten, über Internet oder online ein customized Müsli sich zu generieren, zu bestellen. Und es war 0 Leute haben gesagt, ja, würde ich machen. Mhm. Und da ist ja, wenn man jetzt darauf vertraut, nur das zu machen, ne, wäre auch die Konsequenz gewesen, wir gehen ja nicht an den Start. Und du, Katrin, hast vorhin gesagt, ihr habt auch Interviews geführt, Johannes, ihr eher weniger. Wie habt ihr da auch eine Balance gefunden aufs eigene Vertrauen? Ich bin die Zielgruppe und auch bei dir eher ein bisschen das Gegenteil. Also der Rahmen, Nachhaltigkeit für dich wichtig, aber jetzt Smart Home, ja nichts, was du nutzt. Wie findet man da so eine gute Waage, so eine Mitte?
Also ich glaube, es ist so ein bisschen was, dass man auch sehr selbstreflektierend sein muss. Also ich mache zum Beispiel immer so, ich schaue auch immer, wenn ich mit Leuten spreche, sozusagen nicht unbedingt auch nur darauf, okay, was haben die jetzt gesagt, sondern wie habe ich vielleicht auch danach gefragt. Also ich habe jetzt zum Beispiel letztens erst wieder Kundeninterviews gemacht mit Personen, die eben sich für Smart Home interessieren, von denen ich vorher, also ich habe gezielt nach Leuten gesucht, die sich für Smart Home interessieren, habe aber nicht irgendwie gesagt für den und den Bereich von Smart Home, sondern generell Smart Home. Und dann hatte ich eben auch sehr unterschiedliche Personen, die dann zum Beispiel, der eine meinte zum Beispiel, ja, ihn interessiert nur Sachen, die er direkt steuern kann, zum Beispiel halt Vorhänge oder Licht und so weiter. Und das muss halt einen direkten praktischen Nutzen haben. Und dann sage ich so, okay, das ist dann vielleicht halt nicht die Zielgruppe, die ich brauche, aber für mich halt interessant zu erfahren, ob solche, also aus welchem Grund man sich auch solche Sachen zulegt. Und deswegen ist dann, würde ich sagen, man muss immer auch ein bisschen gucken, mit wem redet man gerade und was kann man halt vielleicht noch rausziehen aus dem Interview, auch wenn ich vielleicht eigentlich halt Fragen zum Monitoring stellen wollte, dann aber gemerkt habe, okay, es ist für die Person nicht interessant zu fragen, was für die Person aber stattdessen interessant wäre, um dann zu gucken, ob das halt vielleicht noch was ist, was man in Zukunft mal machen könnte oder generell interessant wäre oder halt eben, man sagt, okay, das ist einfach jetzt jemand, der nicht in meine Zielgruppe fällt. Ich glaube, man muss einfach auch die Fragen reflektieren, die man stellt und wie man halt auch damit umgeht. Und wenn man jetzt zum Beispiel ganz klar auch merkt, es läuft halt überhaupt nicht in die Richtung, in die man das selbst braucht, dann ist jetzt die Frage, okay, ist jetzt die Person einfach nicht in der Zielgruppe oder habe ich vielleicht halt die Zielgruppe falsch definiert? Und also ich habe das jetzt gezielt gemacht, um zu schauen, welcher Teil von Personen im Smart-Home-Bereich interessiert sich überhaupt für das Thema. Und dann konnte ich zum Beispiel direkt danach sagen, okay, Leute, die steuern wollen, sind nicht daran interessiert. Oder Leute, die halt einen direkten, unmittelbaren Nutzen davon haben wollen, da ist es dann ein bisschen schwieriger. Aber was ich zum Beispiel sehen konnte, war, dass Leute, die auch gerade in so einem Bereich arbeiten mit Energie, die sind super interessiert an diesem Monitoring-Aspekt zum Beispiel. Und das ist dann auch wieder gut zu wissen, weil du kannst sagen, okay, das wäre vielleicht eine gute Einstiegszielgruppe, Leute, die sich dann für diesen Monitoring-Aspekt eben interessieren, vielleicht weil sie aus dem beruflichen Umfeld kommen oder aus, ja, generelles Interesse eben in dem Energiebereich.
Ich finde, ich finde ganz kurz noch zu deiner Frage, Chris, dazu passt auch dieses, es ist so abgelutscht, dieses Zitat von Henry Ford.
Boah, das ist mir fast peinlich, weil es auch nicht jetzt sagen. Zu sagen.
Aber ja, alle drehen jetzt wahrscheinlich auch schon, verdrehen die Augen, wenn sie es hören.
Jeder weiß schon, was kommt.
Genau, aber dieses Ding mit, hätte ich die Leute damals gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde.
Ja. Original.
Es ist abgedroschen, aber so es ist halt schon auch wahr, ne? Und ich glaube, man muss sich immer auch bewusst sein, was kann ich denn wirklich erfragen von meinen potenziellen Kunden und Kundinnen? Und das ist halt eben nicht, dass ich da einen Anforderungskatalog irgendwie für die Umsetzung meines Produktes bekomme. Ich bekomme da keine konkreten Features raus, sondern ich muss einfach ein bisschen besser deren Motivationen und Bedürfnisse verstehen. Also genau das, was du gerade erzählt hast, Katrin. Genau, sonst erwartet man zu viel. Das wird nie kommen.
Glaube ich auch zu 100%. Und das bedeutet ja nicht, dass nicht jede einzelne Übung oder Umfrage oder Art, wie man sich der Zielgruppe, dem Problem nähert, sinnlos ist. Also es hilft ja alles dabei, Informationen zu sammeln. Aber was wir auch jetzt gerade bei Katrin gehört haben, ist auch immer die Frage, was man daraus dann macht. Und das ist dann wieder eine eigene Interpretation. Man entscheidet sich selbst dann auch für einen Weg. Ich glaube, das ist auch total wichtig, irgendwann zu sagen, egal was jetzt an weiteres Feedback kommt, nicht, dass man darauf nicht mehr achtet, aber man wird so viel Neues auch bekommen, dass es, glaube ich, notwendig ist bei der Gründung, sich dann auch mal für was entscheiden und dem auch mal folgen. Also nicht zu dünn machen und versuchen, überall irgendwie das Perfekte rauszukriegen. Also ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, da dann wirklich, also so rum ist es, glaube ich, niemand hat es bisher geschafft, nachweislich zu beweisen, dass er in der Lage ist, durch Kundenbefragungen Produkte und Unternehmen aufzubauen, die erfolgreich sind. Mhm. Also sonst hätte man ja eine 100%ige Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn man ein Startup gründet. Also ist es immer notwendig dafür, dann auch Entscheidungen zu treffen und den Weg dann auch einfach mal zu gehen. Das heißt aber nicht, dass die einzelnen Schritte nicht sinnvoll sind. Und man setzt sich ja damit dann auch auseinander mit seinem Problem, mit seiner Zielgruppe. Aber ich glaube schon auch, dass da eine wichtige Größe ist, sich für was zu entscheiden und das dann umsetzen zu wollen.
Das finde ich total, kann man es ja nicht recht machen.
Genau, das finde ich total wichtig, dass es eben keine Garantie für den Erfolg gibt, egal wie viel Interviews man führt, egal wie viel Sekundärrecherche man sich reinzieht, aber es kann halt eben schon zumindest das Risiko, dass man komplett scheitert, schon wahrscheinlich unterdrücken. Katrin, wir haben eben gehört, du weißt relativ viel über eure potenziellen Kunden. Wie konkret ist denn das Bild, was du von denen hast? Also nutzt ihr als Team auch Tools wie Personas und so weiter? Oder ist es auf einem abstrakteren Level, ist es eher ein Gefühl, was du einfach hast über deine Zielgruppe?
Also wir haben natürlich auch an diversen Acceleratoren teilgenommen, zum Beispiel eben auch bei ASAP. Und da war natürlich auch die Zielgruppenbefragung da auch ein wesentlicher Aspekt. Und wir haben auch im Rahmen dessen tatsächlich eine User-Persona erstellt, wo ich auch noch heute sagen würde, das ist eine gute Early-Adopter-Zielgruppe, die aber vielleicht jetzt noch nicht ganz so detailliert damals war, beziehungsweise vielleicht war es auch noch ein bisschen so, dass wir nicht so richtig wussten, wie wir die richtigen Fragen stellen oder dass wir auch noch nicht genug Zeit auch da rein investiert haben, das zu machen. Ich glaube, es ist aber auch immer wichtig, dass man das immer wieder neu macht, einfach weil man einfach durch die Zeit, auch die man sich beschäftigt mit seinem Produkt, mit den Kunden, mit allem, was so drumherum ist, immer mal wieder auch auf neue Fragen kommt. Zum Beispiel die Interviews, die ich jetzt letztens geführt habe, hätte ich damals nie so führen können, weil ich nie drüber nachgedacht hätte, solche Fragen zu stellen. Und man lernt schon immer, ja, offene Fragen, man darf nicht so viel vorwegnehmen und so. Aber man ist halt selbst am Anfang, glaube ich, noch zu sehr auf seine eigene Lösung so fixiert und schaut dann zu wenig, was am Rand los ist. Und das muss man auch, also die Erfahrung muss man einfach sammeln, denke ich, dass man das immer wieder ausprobiert und immer wieder schaut. Und auch eben sich nicht einmal eine User-Persona definiert und sagt, das ist jetzt meine Zielgruppe oder mein Early Adopter und ich beschäftige mich jetzt erst wieder in einem Dreivierteljahr damit, wenn ich die Marketingkampagne fahre oder so. Sondern man kann, also ich denke, es ist was man manchmal sagt, okay, jetzt zum Beispiel fokussieren wir uns auf die technische Entwicklung, dann habe ich das jetzt ein bisschen nach hinten gestellt sozusagen. Dann kann ich jetzt aber durch die Pilothaushalte, da bekomme ich ja dann wieder Feedback, da kann ich dann wieder mitarbeiten, da kann ich dann wieder sagen, dieses und jenes, das muss ich noch anpassen, das und das habe ich vielleicht irgendwie jetzt doch nicht so ganz berücksichtigt, wie ich dachte, ich hätte das berücksichtigt. Und dann kann man eben wieder eine neue User-Person oder noch eine konkretere User-Person oder eine zusätzliche finden. Also man muss, denke ich, das immer wieder iterativ angehen, weil das einfach nichts ist, was immer so bleiben wird. Wie habt ihr denn eure allerersten Kunden nach Feedback gefragt?
Einfach gefragt, also per
weiß nicht. Also ich meine, die haben sich ja bestimmt irgendwie, also die haben es gekauft sozusagen. Ja. Habt ihr dann da angerufen, habt ihr E-Mail geschrieben oder wie habt ihr das gemacht?
Plus Johannes, das hast du jetzt nicht so erzählt, aber ihr hattet damals ja auch große Reiseblogs und hattet
ein
bisschen Traffic drauf. Auf jeden Fall. Ihr hattet einen sehr direkten Draht auch, ne, zu den Leuten, die dann eure ersten Kunden auch wurden.
Das stimmt, genau. Also das war für uns total wichtig. Leute, die sowieso schon irgendwie involviert sind in das, was Christoph und ich machen. Und da bestand auch schon ein gewisser Austausch. Bei uns lief da ganz viel über Instagram, weil wir da auch die Entwicklung unseres Unternehmens und des Produktes begleitet haben, wo wir dann viel Feedback bekommen haben. Und für uns war klar, zu jeder ersten Bestellung, die da drin war, haben wir die Leute darum gebeten, uns Bescheid zu sagen, was sie gut finden, was sie schlecht finden. Und ich glaube, da nahbar sein und wirklich so nah wie möglich am Kunden oder an der Kundin hilft da total. Und also genau, wenn man das Gefühl hat, man bekommt zu wenig Feedback. Ich meine, das beste Feedback ist, sich anzuschauen, wie die Kunden und die Kundinnen nachkaufen. Ich glaube, das ist die Retention Rate, ist das Allerbeste. Und das Zweite, was ich machen würde, ist gerade in Zielgruppen oder in Kohorten, wo man das Gefühl hat, da läuft es nicht so gut, dann wirklich eine Mail rausschreiben und sagen, hey, wir würden total gern verstehen, irgendwie, wie fandest du das Produkt, wie war das für dich? Und das machen wir auch immer noch. Aus unterschiedlichen Gründen inzwischen. Also einmal wirklich, um das Feedback zu bekommen und natürlich auch, um zum Beispiel Reviews aufzubauen auf der Seite. Das ist ein Social Trust Thema. Leute vertrauen anderen UserInnen total. Also ich glaube, da eine Feedback-Kultur einzuführen im Unternehmen und immer Sachen zu hinterfragen, ist total sinnvoll. Ohne dabei aber das Gefühl zu haben, nur weil die eine Person schreibt, das ist, der Duft gefällt ihr nicht, dann gleich das Gefühl zu haben, jetzt muss ich alles über den Haufen werfen. Also ich habe da, es gibt so ein Rework, heißt das Buch, ich weiß, kennt ihr wahrscheinlich, Hammerbuch, würde ich jedem empfehlen, weil das so ein, genau, also einfach ein ganz tolles Buch mit vielen, vielen coolen Sachen und Tipps drin, auch ein bisschen unorthodox manchmal. Und eine Sache, die der sagt, ist, schreib, also wenn du dann dein Produkt auf dem Markt hast, schreib dir kein Kundenfeedback auf. Erstmal total fragt man sich, warum denn das? Aber der sagt, wirklich relevantes Feedback, das wirst du im Kopf haben, das wirst du mitkriegen, weil das immer und immer wieder kommt. Und das ist eine gute Möglichkeit, den Neues auszusortieren. Weil wenn du alles aufschreibst und dir die ganze Zeit die Fragen stellst, der eine hat das gesagt, siehst du gar nicht das Big Picture vielleicht. Aber wenn es Themen gibt, die du nicht aufschreiben musst, die du einfach weißt, weil die so oft oder öfters kommen, das sind die Themen, auf die man sich dann konzentrieren sollte.
Da waren gerade irgendwie zwei Sachen, die noch was in mir ausgelöst haben. Zum einen, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, man muss Leute nicht immer fragen, man kann sie auch beobachten. Da habe ich jetzt so einen sehr Real-Life-Beispiel mit, hey, du kannst die wirklich verfolgen, quasi dich neben die ins Auto hocken. Du hattest jetzt noch ein paar schöne Beispiele, wie man das auch digital machen kann. Ne? Das ist ja im Prinzip beobachten, einfach mal, auch wenn man noch kein Produkt hat, vielleicht einen Store aufsetzen, eine Insta-Ad schalten.
Newsletter.
Gucken, ja. Newsletter, genau. Gucken, wie reagieren dann die Leute, und das ist halt vielleicht nochmal ungefilterter, echter, als wenn sie mir eben gegenüber sitzen und ja, auch mir gefallen wollen vielleicht. Das fand ich noch spannend. Oder auch eine Crowdfunding-Kampagne ist auch irgendwie eine Form der Beobachtung, wie reagieren denn die Leute. Und zur Persona, ich finde, dass dieses Tool der Persona ein total starkes sein kann, aber es wird super oft irgendwie missverstanden. Also zumindest in einem Corporate-Umfeld werden halt Menschen erfunden, die es halt nicht gibt, die aber halt ganz gut irgendwie zu dem Problem, was ich gerne weitertreiben würde, passen. Und dann werden sich dann halt total die tollen Backstories überlegt, wie alt die Person ist, ein cooler Name und Hobbys, und man verliert so ein bisschen das Gespür dafür, was sind denn eigentlich wirklich wichtige Infos von dieser Persona und gibt es diesen Menschen wirklich da draußen? Und ich glaube, Personas sind halt nur gut, wenn die Daten dahinter halt wirklich gut sind, und dann können sie diese Daten halt irgendwie greifbarer machen. Ich finde aber auch spannend, was du gemeint hast mit, vielleicht muss man es gar nicht greifbar machen, vielleicht ja, filter ich automatisch, indem ich mir nur das Relevante irgendwie merke mit der Zeit.
Cool,
wir sind am Ende der Folge angekommen. Vielleicht nochmal die letzte Frage. Uns hören gerade ganz viele Teams, die stehen genau da über das, was wir gerade gesprochen haben. Es gibt noch kein Produkt, man möchte rausfinden, ob die Idee irgendwie gut ist. Habt ihr noch ein paar letzte Tipps für diese ganz, ganz frühe Phase, bevor man wirklich was Physisches hat, was man zeigen kann? Katrin, hast du noch einen Tipp?
Ja, also wir haben es zum Beispiel jetzt auch so gemacht mit unserem Pilotprojekt. Wir haben einfach auf der Website eine Anmeldung geschaltet. Man konnte sich dann bei uns bewerben für das Pilotprojekt. Und wir haben das jetzt nicht groß irgendwo angekündigt. Also wir haben das auf LinkedIn und Instagram geteilt. Und es gab tatsächlich einige Anmeldungen von Leuten, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, wie die uns gefunden haben. Und ich denke, das ist auch ein gutes Feedback, um zu schauen, okay, melden sich jetzt halt nur meine Freunde an oder meine Familie, sondern, oder gibt es halt auch Leute, die das sonst so machen. Oder eben, ja, was du auch schon angesagt hast, jetzt einfach irgendwie mal so eine Fake-Seite, ich verkaufe das jetzt, oder ihr könnt euch auf die Warteliste setzen lassen. Ich denke, das sind auch Feedbacks, die man immer einholen kann und die auch immer hilfreich sind, um zu schauen, okay, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dieses Produkt sinnvoll zu vertreiben oder warum halt nicht und dann eben immer auch dieses Feedback zu suchen. Und ich denke, es ist wichtig, dass man einfach sagt, okay, also jeder Fortschritt ist ein Fortschritt. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, diese Zielgruppe, von der ich dachte, es wäre meine Zielgruppe, ist halt jetzt doch keine gute Zielgruppe. Das ist auch wichtig zu wissen. Da muss man auch einfach sagen, ja, okay, das hake ich jetzt einfach mal ab, dann gehe ich mal aufs Nächste. Aber es ist einfach ein Prozess. Also man muss da auch einfach bereit sein zu sagen, okay, das war jetzt ein Fehler, vielleicht hätte ich die Frage anders formulieren müssen. Nächstes Mal mache ich so und so, dass man einfach immer auch schaut, dass man das weiterentwickelt, damit das einfach für einen selbst auch immer den größeren Ertrag bringt. Aber man macht einfach auch Fehler. Manchmal stellt man vielleicht Fragen nicht, wenn man später, ach, das hätte ich mir nochmal fragen können. Das ist dann einfach so. Aber dann muss man auch einfach sagen, okay, es ist halt auch Work in Progress.
Mhm. Johannes, hast du noch einen Tipp zum Thema?
Ich nehme da jetzt mal ganz bewusst die andere Haltung ein und sage, ihr habt euch mit eurem Thema so gut auseinandergesetzt wahrscheinlich jetzt schon und ein Problem erkannt. Vielleicht ist es dann einfach mal besser, in die Richtung loszurennen. Versuchen, so schnell wie möglich echtes Feedback einzuholen, anstatt die ganze Zeit zu schauen und noch bevor das Produkt auf dem Markt ist, dreimal die Zielgruppe zu wechseln und dann die Monetarisierung umzuändern, sondern einfach mal zu sagen, okay, wir als Team sind hier von jetzt überzeugt und in die Richtung laufen wir los. Ist natürlich nicht das eine oder das andere, also ich glaube, man sollte trotzdem weiterhin die Ohren offen halten, aber ich glaube, je schneller man zu echtem Feedback kommt, desto besser. Und der schnellste Weg ist vielleicht auch drüber, Kundenumfragen zu machen.
Fail fast.
Ja, am besten fail gar nicht. Also ich bin gar kein Fan.
Das ist ja top, wenn es so einfach geht.
Ich bin überhaupt kein Fan davon, zu sagen, wir müssen irgendwie aus unseren Fehlern lernen. Also ich lerne viel lieber aus den Sachen, die wir richtig gemacht haben. Also darauf konzentrieren, Gas geben.
Ja, wenn ihr jetzt zwischen den Stühlen steht und nicht wisst, sollen wir Katrin oder Johannes Ansatz wählen, dann haben wir natürlich nochmal ein paar Hinweise für euch. Denn wenn ihr mehr zum Problem Solution Fit wissen wollt oder wie man seine Zielgruppe findet, Basti, dann könnt ihr einfach mal bei ASAP.bw auf die Homepage schauen. Wir packen euch natürlich alles in die Shownotes oder ihr könnt euch kostenlos in der Academic, das ist die digitale Lernplattform von ASAP.bw, anmelden und hier nochmal Step-by-Step eine Anleitung bekommen, wie man denn den Problem Solution Fit bzw. seine Zielgruppe findet.
Genau, das war, wie gesagt, die erste von 5 Folgen. Vielen Dank, dass ihr beide da wart und
genau,
mit uns geteilt habt, wie ihr das angegangen seid. Und wir freuen uns auf alles, was noch kommt in dieser Reihe.
Aber hallo.
Bis bald.
Bis bald.
Danke euch. Bis bald.
Gut. Ciao, ciao.
Viel Erfolg.